Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Unverschämt leben. Und ich weiß nicht, was durch eure Köpfe geht, wenn ihr das hört. Unverschämt leben. Soll das jetzt ein Plädoyer für unverschämtes Verhalten werden? Nein, man kann das ja auf zweierlei Weisen verstehen. Ich möchte heute mit euch über das Problem von Schamgefühlen und Beschämungserfahrungen nachdenken. Und wie uns unsere Beziehung zu Gott helfen kann, damit umzugehen. Deswegen unverschämt leben. Jeder von uns kennt wahrscheinlich Situationen, in denen ihr am liebsten im Boden versunken werdet. Man erinnert sich so lange an dieses Gefühl, weil es so unangenehm ist und auch so lange anhält, oder? Ich glaube, dass viele Menschen solche Scham-Erfahrungen erlebt haben und mit Schamgefühlen zu kämpfen haben. Und das hat Auswirkungen auf unsere alltäglichen Beziehungen zueinander, aber auch auf unsere Beziehung zu Gott. Wer sich schämt, fühlt sich nicht geliebt, fühlt sich nicht frei. Man sieht sich unter dem mahnenden und strafenden Blick des anderen. Man befürchtet negative Bewertungen. Und das blockiert das Vertrauen, das nimmt Lebensfreude weg. Ich möchte erst einmal ein paar grundlegende Gedanken zum Thema sagen, bevor ich auf den Bibeltext komme. Schamgefühle. Wer sich schämt, leidet an sich selbst. Dazu ein Beispiel aus meiner Kindheit. Ich bin schon immer ballbegeistert gewesen und jedes Mal, wenn ich einen Ball sehe, zuckt es in meinen Füßen. Und in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es in den 60er Jahren, ist schon ein Weilchen her, natürlich keine Mädchenmannschaft, sondern nur eine Jungenmannschaft zum Fußballspielen. Und ich durfte als Einzige mitspielen. Ich war nicht ganz so schlecht scheinbar und ich spielte im Tor. Und eines Tages sollte ich auf dem Platz spielen. Und ich dachte, okay, probiere ich mal aus. Und dann geschah etwas Furchtbares. Ich schoss ein Eigentor. Und dieses Gefühl war zerschmetternd. Ich wurde sofort vom Platz gestellt. Und am liebsten hätte ich mich in Luft aufgelöst, denn ich habe mich so geschämt. Ich war entsetzt über mich selbst. Sowas vergisst man nicht so schnell. Und wenn dann auch noch so Häme dazukommt, Belustigung oder Schimpfe durch die anderen, ich fühlte mich von bösen Blicken durchbohrt. Und was ich hier erlebte, war zweierlei. Einmal die Scham über mein eigenes Versagen, die Enttäuschung über mich selbst. Ich Dösbattel, warum habe ich nur so geschossen? Selbstvorwürfe, Selbstanklagen. Ich hatte meine eigenen Maßstäbe nicht erreicht. Scham über mein Versagen. Aber dann kam noch Beschämung durch die anderen dazu. Du darfst nie wieder auf dem Feld spielen. Deinetwegen verlieren wir jetzt. Das ist Beschämung, eine Handlung anderer. Ich bin einem Urteil anderer ausgeliefert. Schamgefühle sind also mit der Angst vor Bloßstellung und Zurückweisung verbunden. Die Angst vor Ausgrenzung und Erniedrigung. Man empfindet sich unter dem bösen Blick anderer. Und sicher fallen euch da auch einige Beispiele aus eurem Leben ein. Vielleicht auch aus der Kindheit. Wenn euch etwas öfters kaputt gegangen ist, wurdet ihr dann zunehmend immer als der Unglücksrabe bezeichnet. Oder wenn ihr eine körperliche Einschränkung hattet, wurdet ihr vielleicht deswegen auch gehänselt? Wenn eure Familie zu einer sozial schwachen oder nicht erwünschten Gruppe gehörte, wurdet ihr vielleicht gemieden? Und man kriegt das mehr und mehr zu hören, gehänselt, ausgegrenzt. Und man fühlt sich im Lauf des Lebens dann mehr und mehr falsch. Scham kann sich dann toxisch entwickeln, also vergiftend wirken, Diese Ablehnung führt auch zur Selbstablehnung und dazu, dass man dann wiederum andere ablehnt. Ein kleiner Exkurs dazu, weil ich das ganz wichtig finde, zum Verständnis. Schamempfinden kann schon ganz früh gesetzt werden, schon in den ersten zwei Lebensjahren. Jedes Kind braucht ja von Anfang an diesen liebevollen Blick der Eltern, dieses annehmende Du darfst sein. Und ab dem ersten und zweiten Lebensjahr kommen ja dann so andere Blicke dazu, mit mahnenden Worten, wenn Eltern den Kindern klar machen, was erlaubt ist und was nicht. Wenn zum Beispiel ein Kleinkind voller Begeisterung die Tischdecke samt dem guten Sonntagsgeschirr runterziehen möchte, dann sagen die Eltern natürlich, nein, das darfst du nicht. Und dann kommt das Kind erstmal in einen kurzen Schockzustand. Und da muss es wieder herausgeholt werden. Sein Tun war nicht okay, aber sein Sein ist völlig in Ordnung und es ist weiter geliebt. Das muss es spüren. Und dann sucht es schnell wieder den Augenkontakt und die Eltern sind wieder liebevoll zu ihnen und dann kommt es aus diesem Schreckzustand wieder raus. Hört ein Kind aber immer wieder und sehr oft und permanent, du bist ja so dumm, kannst du nicht auch mal was richtig machen? Oder dieser mahnende und toxische Blick der Eltern bleibt vorhanden, dann fühlt sich das Kind zunehmend falsch. Es bleibt in dieser inneren Starre und fühlt sich dauerhaft beschämt. Mit Folgen für den Rest des Lebens, bis dahin, dass man zum aktiven Beschämer wird. Ich habe gelesen, dass die Amokläufer in den vergangenen Jahrzehnten, die Jugendlichen, die in Schulen wie in Erfurt oder Winnenden und in den USA, ausnehmend alle Menschen waren, die Opfer von Beschämung und von Ablehnung waren in ihrem Umfeld und die dann auf die Seite des Verletzers selbst gewechselt haben. Also immer dann, wenn unser Bedürfnis nach Anerkennung und Schutz und Zugehörigkeit verletzt wird, kann es zu diesen Beschämungsgefühlen kommen. Niemand versagt doch gern. Wir wollen doch alle dazugehören. Wir wollen angenommen sein. Aber manchmal erleben wir das eben nicht. Und die Frage ist, wie können wir mit solchen Erfahrungen umgehen, wenn uns so etwas geschieht? Und wie sieht Jesus, unser Herr, auf dieses Thema? Am Leben von Jesus können wir ja sehr deutlich sehen, wie er mit dem Thema umgegangen ist. Dazu sage ich gleich noch mehr. Die gute Nachricht am Anfang, wir sind nicht für ein Leben mit Scham geschaffen. Nein. Gott hat sein ganzes Ja zu uns gesagt, wie wir es in diesem wunderbaren Anspiel auch mehrfach gesehen haben und gelesen haben. Wir sollen dazugehören, zu ihm, aber auch zu einer wunderbaren Gemeinschaft. Und da, wo wir das nicht erleben, wo wir Beschämung und Schamgefühle durchleben und durchleiden, da will er uns helfen, das zu überwinden. Und hinter uns zu lassen. Denn Schamgefühle haben Macht und ziehen uns zunächst mal von Gott und auch vom Leben weg. Das kann man schon in den ersten Seiten der Bibel sehr gut entdecken, bei Adam und Eva. Sie wollten sich vor Gott verstecken, als sie erstmals Schamgefühle erlebten. Aber anstatt in ihrer Not zu Gott zu rennen, zogen sie sich zurück und wussten nicht, was zu tun ist. Schuld und Scham, alles sollte gleich zu Gott gebracht werden, ans Licht gebracht werden, dann verliert es Macht. Auch Beschämungserfahrungen. Nur was offengelegt wird, kann auch heilen. Das heißt, es ist gut, erstmal zu akzeptieren, ja, da ist etwas schiefgelaufen in meinem Leben, da stimmt was nicht. Entweder an mir durch andere, wo ich das Opfer bin, oder auch durch mich selbst. Dieses Gefühl erstmal wahrnehmen, aufdecken und sich ihm stellen, das ist wichtig. Ich erkenne an, ja, ich schäme mich und ich fühle mich beschämt und das macht etwas mit mir. Aber dabei müssen wir nicht stehen bleiben. Wir können entscheiden, dieses Gefühl nicht zu verdrängen oder sogar auf andere abzuwälzen, sondern damit zu jemandem zu gehen, der uns kennt, der uns angenommen hat und der uns liebt, nämlich zu unserem Gott. Der sich in Jesus ja gezeigt hat. Wir können also im Gebet zunächst mit all diesen Erfahrungen zu Gott kommen. Jesus, hier bin ich. So sehen mich Menschen. So sehe ich mich. Das ist passiert und es tut so weh. Bitte hilf mir. Heile mich. Heile das, was heil werden muss. Und hilf mir, deine Sicht über mich zu bekommen. Zeig mir auch, was mein Part dabei ist. Wir haben es schon oft hier in unserer Gemeinde gehört und man kann es nicht genug hören. Gott liebt es, uns nahe zu kommen. Er sucht den Kontakt zu uns. Er will so gerne helfen und heilen. Und er möchte in dieser engen, liebevollen Beziehung zu uns stehen. Das hat uns Jesus ja gezeigt. Jesus ist gerade für diese Menschen gekommen, die Beschämung und Ausgrenzung und Ablehnung erfahren haben. Die, die sich selbst nicht mehr leiden können, die sich nicht selbst ausstehen können oder liebenswert finden, die gemieden werden. Gerade für die ist er gekommen und ihnen will er Würde und Heilung und Wiederherstellung schenken. Und das können wir so schön an diesem Beispiel sehen, in dieser Begegnung, die wir in der Textlesung eben gehört haben, wo Jesus dieser Frau begegnet, die massive gynäkologische Probleme hatte. Jesus war auf dem Weg zu einem Notfall, die Tochter des Jairus lag im Sterben und viele Menschen wollten sehen, was jetzt passiert, ob er helfen kann und drängten sich um ihn und gingen mit und er hat es eilig. Und dann schleicht sich diese Frau in den Menschenmassen in seine Nähe. Was damals nach den jüdischen Vorschriften überhaupt nicht erlaubt war, dass sie nämlich als blutende Frau das Haus verlassen durfte, das ging gar nicht. Man galt damit als unrein in der jüdischen Religion. Seit 10 Jahren litt diese Frau unter permanenten Blutungen. Ihr ganzes Leben war dadurch von Scham behaftet. Sie durfte noch nicht mal das Haus verlassen. Sie darf auch nicht mit anderen zusammenkommen oder andere anfassen. Dann gelten diese anderen Menschen auch als unrein. Sogar Stühle, auf denen eine solche Frau saß, galten als unrein. Das heißt, diese Frau lebt seit 10 Jahren komplett isoliert, schambesetzt und ausgegrenzt. Ihr ganzes Hab und Gut, so sagt der Text, es hat sie in Ärzte investiert und es wurde noch schlimmer. Wer weiß, was mit ihr da gemacht wurde, das wird nicht beschrieben. Niemand konnte ihr helfen. Sie konnte sich überhaupt nicht frei bewegen. Sie musste sich immer falsch fühlen. Sie stand ständig vor einer Anämie. Kein Mensch war an ihrer Seite. Körperlich und finanziell ausgezehrt, mittellos. Eine Katastrophe für eine Frau in der damaligen Kultur. Und an Partnerschaft war überhaupt nicht zu denken. Kein Mann hatte Interesse an so einer Frau. Sie lebte permanent in diesem Geh-mir-aus-dem-Weg-Modus. Und dann hört sie von diesem Jesus, der behauptet, von Gott zu kommen und Hilfe und Heilung in ihr Leben zu bringen. Und ich stelle mir vor, wie sie allen Mut und alle Kraft aufbringt, um heimlich ihr Zimmer im Hof zu verlassen und sich unter diese Menge zu mischen. Denn sie durfte ja eigentlich nicht mit Menschen in Kontakt sein. Vielleicht verdeckt mit Kopftüchern, das weiß ich nicht. Aber niemand sollte sie ja sehen und erkennen und erwischen, damit sie nicht noch mehr Beschämung erleidet. Wenn jemand mir helfen kann, wird sie denken, dann ist es dieser Jesus. Darauf setzt sie alles. Offensichtlich glaubt sie an die Kraft von diesem Jesus Christus, von dem sie gehört hat. Sie würde wenigstens versuchen, in seine Nähe zu kommen und vielleicht sein Gewand zu berühren. Wenn er wirklich der Messias ist, würde das schon ausreichen. Auch mit dem Risiko, dass sie das vielleicht diesen Schritt jetzt tun muss in der Öffentlichkeit und dass sie bloßgestellt würde. Aber es war ihre einzige Hoffnung. Sie wusste auch nicht, wie wird Jesus reagieren. Aber das war ihr egal. Es war der letzte Strohhalm, an den sie sich festhielt. Ihre Hoffnung war groß. Wenn er wirklich der ist, dann wird es genügen, ihn anzufassen. Und tatsächlich, und ich finde es sehr schlüssig, werde ich gleich noch begründen, greift sie ein Teil des Gewandes, der eine ganz besondere Bedeutung hat. Ich glaube, ist am Text nicht deutlich zu sehen, aber das kann man daraus schließen, dass sie den sogenannten Schaufaden, das sind Quasten, purpurne, häufig aus violettem Purpur, geflochtene Quasten, Stoffquasten, die am Gewand eines jüdischen religiösen Menschen, der seinen Glauben ernst nahm, angeknüpft waren, meistens vier Quasten. Das war eine Tradition, die Mose angeordnet hatte. Und man nannte diese Quasten, die Schaufäden, auch Tzitzit. Und diese Tzitzit sollten den Träger des Gewandes immer an das Einhalten der Gebote erinnern. Es war sozusagen die permanente Erinnerung, ich bin mit Gott verbunden, ich lebe seine Gebote, ich bin eng mit ihm zusammen. Niemand, und das ist jetzt das Spannende, durfte eine solche Quaste berühren. Das war das sozusagen das Intimste und Heiligste, was an einem solchen Gewand getragen wurde. Niemand durfte diese Quasten berühren, außer, das war die große Ausnahme, Familienangehörige. Die durften das machen. Aber das war dieser Frau offensichtlich egal, alles oder nichts. Ich werfe mich auf diesen Jesus, Hauptsache ich berühre ihn irgendwie. Und tatsächlich, es geschieht dieses Unglaubliche. In dem Moment, wo sie ihn berührt, spürt sie sofort, wie diese Blutung aufhört. Sie spürt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Jesus merkt, etwas ist geschehen, von mir ist eine Kraft ausgegangen. Er bleibt stehen und er fragt, wer hat mich angefasst? Ich persönlich denke, er wusste es, das ist meine Meinung. Ich glaube, er wollte der Frau eine Chance geben, sich freiwillig mit ihrer Scham zu stellen. Jedenfalls mit Zittern und Zagen fällt die Frau vor ihm nieder und gesteht diese ungehörige Tat. Alle Menschen drumherum sind entsetzt, gehen einen Schritt zurück, unrein. Sie muss verurteilt werden. Was macht diese Frau? Unmöglich. Aber was macht Jesus? Er spricht sie ganz liebevoll an und er lobt ihr Vertrauen und dann sagt er, meine Tochter, meine Tochter. Dein Glaube hat dir geholfen. Diese Frau kann nur ein bisschen jünger als Jesus gewesen sein, wenn sie schon 12 Jahre geblutet hat. Aber er sagt zu ihr, meine Tochter. Und mit diesem Satz stellt er ihre Würde wieder her. Er spricht sie an wie eine Familienangehörige. Du hast das Recht, mich zu berühren. Die Frau ist nicht nur körperlich in dem Moment geheilt, sondern Jesus drückt aus, du gehörst ganz und gar zu mir. Und er stellt sie seelisch, psychisch wieder her. Was für eine Wende, was für eine Wiederherstellung. Und Jesus lobt ihren Mut. Sie kommt mit ihrer Not zu ihm. Was für ein Glaube. Sie naht sich ihm und Jesus naht sich ihr. Und jetzt hat alle Beschämung ein Ende. Und dann sagt er noch, geh hin im Frieden. Frieden und Ruhe zieht ein, wenn Jesus uns befreit von unseren Beschämungserfahrungen in unserem Leben. Dann kommt Friede. Und das ist ein Angebot, ihr Lieben, das jedem beschämten Menschen gilt, auch uns. In Matthäus 11, 28 steht, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er will auch denjenigen unter uns, die auch Schamerfahrungen erlitten haben, genau das geben. Nämlich die Macht aller Beschämungserfahrungen durchbrechen, durch seine Zuwendung und durch seine Liebe. Er weiß ja sehr gut selbst, wie sich Beschämung anfühlt. Er hat es ja selbst erlitten. Bis ins Letzte. Er wurde verspottet. Er wurde verlacht. Er wurde provoziert. Er wurde bloßgestellt von allen. Bis zum Schluss. Und halbnackt hing er am Kreuz. Für alle sichtbar. Ausgegrenzt. Beschämung kennt er so, so gut. Deshalb versteht er. Deshalb weiß er, wie es uns geht, wenn wir so etwas erleben und wenn wir uns so fühlen. Und er stellt unsere Würde wieder her, weil er all diese Erfahrungen mit in den Tod genommen hat und durch seine Auferstehung durchbrochen hat. Er stellt unsere Würde wieder her und sagt uns, ich habe es getragen. Du musst es nicht mehr tragen. Und dann sagt er uns zu, dass auch wir seine geliebten Töchter und Söhne sind, die zu ihm gehören. Er möchte den Fluss unserer negativen Gefühle und Erfahrungen, Ängste und Ablehnungsgedanken stoppen, so wie es bei der Frau auch getan hat. Wenn wir ihn mit in unsere Nöte hineinnehmen, kommen wir also zuallererst zu ihm mit unseren Schamerfahrungen, damit wir unverschämt weiterleben können. Das ist der erste Schritt. Und dann, wo es nötig ist, müssen wir noch Heilungswege gehen. Der Weg kann unterschiedlich lang sein. Wenn wir zu ihm kommen mit diesen Nöten, kann es sein, dass die Last sofort weg ist. Manchmal kann es aber auch sein, dass wir die Wunden eine Zeit lang immer wieder hinhalten müssen in diese liebenden Hände Gottes, um Trauerarbeit zu leisten und von ihm berühren zu lassen, bis es dann abgehakt ist. Aber dann ist es wichtig, daran festzuhalten, an dieser neuen Identität, die er uns zugesprochen hat. Du bist meine geliebte Tochter und mein geliebter Sohn. Ergreif das. Nimm diese Sichtweise an. Lebe in dieser Wirklichkeit, ganz bewusst. Gerade dann, wenn diese Gefühle und diese Gedanken immer wieder mal auftauchen wollen im Alltag, wenn irgendetwas triggert und man wird erinnert an eine Situation, wo man mal verletzt wurde, und wenn das wieder Macht haben will, dann geht es darum, diese neue Identität zu ergreifen, zu sagen, nein, ich bin jetzt in Christus und Christus ist in mir und das hat keine Macht mehr über mein Leben. Das ist vorbei. Es kann sein, dass wir an einigen Stellen einen Perspektivwechsel einüben müssen. Das heißt, unsere Gedanken neu füllen müssen durch das, was Gott uns zusagt. Dass wir rauskommen müssen aus dieser Opferrolle und nicht hängen bleiben in dem, was immer war, sondern sagen, ja, ich lerne jetzt auf diesem Weg in Christus neue Schritte zu gehen. Von der alten Denke wegzukommen, zum Beispiel, ich habe nie Gutes erfahren in meinem Leben im Bereich Liebe und Annahme, deswegen habe ich so viele Probleme, hinzu, ich werde und will entdecken, was es heißt, zutiefst geliebt zu werden. Von der alten Denke, es gibt keinen Ausweg aus dieser verzwickten und kranken Beziehung, hinzu, ich will nicht mehr Opfer meiner Scham sein und ich suche mir neue Freunde und gute Freunde, die mir gut tun. Von der alten Denke, ach, ich bin zu schwach und zu kaputt, um ein zufriedenstellendes Leben zu leben. Hin zur Denke, ich kann mich auf Gottes Stärke und auf seine Heilungskraft verlassen. Ich werde auf ihn sehen und nicht auf meine Schwächen. Von der alten Denke, es ist schon so viel schief gegangen in meinem Leben und ich bin zu doof. Ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Hin zur Denke, ich werde es wieder versuchen. Ich werde es schaffen, weil Gottes Liebe mich trägt. Und wenn ich hinfalle, kann ich aufstehen. Und er lässt mich nicht im Stich, er bringt mich durch. Lernen wir also von dieser blutenden Frau. Ergreifen wir Initiative, indem wir mutig neue Wege gehen. Und stellen wir uns nicht mehr unter die Blicke von Verletzern und Menschen, die uns ablehnen oder beschämen, sondern ganz bewusst jeden Tag neu unter diesen liebenden, annehmenden Blick von Jesus. Dieser Blick verhilft auch uns dazu, uns neu anzunehmen. Üben wir seine Sichtweise über unser Leben auch selbst anzunehmen. Und auf diesem Weg können wir dann ein gesundes Selbstwertgefühl bekommen, frei werden von der Macht dieser Beschämungserfahrungen, die dann keine Kraft mehr hat, uns zu zerstören, damit wir dann lernen, unverschämt frei zu leben und in innerem Frieden zu leben. Unser Herr wartet mit offenen Armen auf uns. Amen. Wir werden jetzt in der Zeit des Lobpreises die Gelegenheit haben, auch für uns beten zu lassen, mit den Segnungsteams. Es gibt heute auch ein Segnungsteam speziell für Männer, die lieber mit Männern sprechen möchten, beten möchten, oder auch ein Frauenteam, wo man dann auch als Frau gerne hingehen kann, wie ihr das für euch richtig findet. Und ich mache euch Mut, wenn ihr merkt, ja, ich möchte da was im Gebet zu Gott bringen, dass ihr diese Gelegenheit wahrnehmt, wenn ihr möchtet.